anbieten um Jesus. Das ist richtig. Das ist gut so. Letzte Woche hat Andreas gepredigt. Wisst ihr noch worüber? Kann sich noch jemand erinnern, der hier war? Nicht so viele auf einmal. Also, ich kann auch ein bisschen helfen. Andreas hat gepredigt über das Thema, Dankeschön, über das Thema Glaube, der verändert. Und er hatte seine Predigt so angefangen, dass er gesagt hat, er war jetzt auf irgendeinem Treffen, so einem ehemaligen Treffen, ich weiß gar nicht mehr was, und die Leute haben zu ihm gesagt, Mensch, Andreas, hast du dich verändert? So, und dann hat er darüber gepredigt, dass Glaube verändert, Glaube, der verändert. Er hat über Philipper 3, Vers 8 unter anderem gesprochen, was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen als Schande geachtet. Und ich habe gedacht, ja, Glaube verändert. Aber wie ist denn das noch mit dem Glauben? Und habe gedacht, Glaube verändert sich auch. Und weil Glaube sich verändert, ist das Thema heute Glaube, der sich verändert. Jetzt dürfte das erste Bild der Präsentation erscheinen. Glaube, der sich verändert. Also Glaube, darum soll es heute gehen, um den Glauben. Glaube ist nichts Statisches. Glaube verändert sich mit unserem Alter, mit unseren Lebensumständen, mit unseren Entwicklungen, mit unserem Beruf, auch mit irgendwelchen Schicksalsschlägen, die wir erleiden. Glaube verändert sich. Und ich habe einen Artikel gelesen, wo erwähnt wurde, so ein amerikanischer Pastor und Autor, der heißt Brian McLaren, und der spricht von den Jahreszeiten des Glaubens. Das finde ich ein total schönes Bild. Ich habe leider dieses Buch, gibt es nur auf Englisch, was er darüber geschrieben hat, und da stand nicht viel drin, aber trotzdem habe ich das so weiter gedacht. Und was bedeutet Jahreszeiten des Glaubens? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich finde diesen Gedanken sehr hilfreich, um zu verstehen, warum viele Christen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Woran liegt das? Manche Leute sind total begeistert von Jesus und sagen, oh, es ist alles toll und Halleluja und alles wunderbar und sind so dabei und voller Freude und vielleicht auch frisch bekehrt und keine Ahnung, alles ist super. Und andere wieder, die setzen den Schwerpunkt so auf das Tun und auf die Arbeit. Du musst was für Jesus tun. Lass uns missionieren. Lass uns aktiv werden. Lass uns irgendwas machen. Wir müssen unsere Berufung finden. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir dann unsere Berufung haben, dann können wir losgehen und dann können wir auch richtig was bewegen für Jesus. Und die versuchen alles umzusetzen, was so in der Bibel steht und lesen und prüfen und setzen das um und machen. Und dann gibt es andere Leute, andere Christen, die alles in Frage stellen, was sie jahrelang gesagt haben, was sie gelehrt haben selber, was sie gelebt haben und fragen, war das jetzt schon alles? Die haben plötzlich Zweifel am Glauben. Die verstehen Jesus nicht mehr. Die erleben geistliche Misserfolge. Vielleicht verleugnen sie sogar Jesus der einen oder anderen Situation und sie haben den Halt im Glauben und auch im Leben verloren. Und dann gibt schließlich noch so eine Gruppe von Leuten, die sagen, die Liebe zu Jesus ist das, was nur zählt. Die Liebe zu Jesus ist wichtig. Die ruhen in sich, diese Leute. Die ruhen in sich, weil die Beziehung zu Jesus so tief ist, dass nichts sie erschüttern kann. Und das sind Jahreszeiten des Glaubens. Nicht jeder von uns ist immer zu jeder Zeit in der gleichen Phase und setzt immer die gleichen Schwerpunkte. Und so kann das auch sein, dass Missverständnisse untereinander geschehen. Dass man sagt, wie, du bist so begeistert von Jesus, jetzt erleb erstmal, wie es ist, wenn du ein bisschen Gegenwind kriegst. Oder der andere sagt, oh, schon wieder missionieren. Muss denn das sein? So. Hat doch letzte Woche auch schon nicht geklappt. Oder was redest du immer von der Liebe zu Jesus, wir müssen auch mal was tun. So. Woran liegt das, ne? Und es ist alles der Glaube. Es ist alles derselbe Glaube. Also so wie auch im Jahresablauf in der Natur alles seine Zeit hat, hat auch im Glauben alles seine Zeit. Glaube, der sich verändert. Jahreszeiten des Glaubens. Alles beginnt im Frühling. Wenn das Grün draußen rasant sprießt und gedeiht, wenn alles frisch und klar und unkompliziert ist und das Leben mit Gott genauso. Es gibt einfach unbändige Leidenschaft, es gibt Freude und Dankbarkeit und das prägt auch die Grundstimmung, die man so hat. So dazu passt dieser Bibelvers, wes des Herz voll ist, fließt der Mund über. Es sprudelt einfach nur so heraus. Und dann nach einiger Zeit wird aus diesem Frühling der Sommer. Da wird es heiß und anstrengend. Und zwischen all diesen schönen Blumen, die man vielleicht im Frühling gesät hat oder gepflanzt hat, da wachsen dann auch Brennnesseln, da wachsen Dornen oder Giersch. Ich habe Stunde um Stunde und Tag damit verbracht, den Giersch aus meinem Blumenbeet zu holen. Das ist Sommer. Da fliegen die Mücken und da fliegen die Wespen. Es gibt Gewitter, so wie heute Nacht. Und es gibt Starkregen und Hagel. Es gibt Widerstände und Kämpfe. Die Sehnsucht nach Gott ist da, aber ich erfahre auch Grenzen. Das Leben ist schon insgesamt komplexer geworden. Die Verpflichtungen von Beruf und von Familie und auch von der Gemeinde, die fordern ihren Tribut. Die Leichtigkeit ist so vom Frühling, die ist dahin. Es zehrt an den Kräften, aber ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Dem Sommer folgt der Herbst. Im Herbst, da wird es dann langsam kühler. Die Bäume draußen, die verfärben sich. Das Laub wird gelb und rot und fällt dann auch von den Bäumen. Manche Gewissheiten, die ich in den Kämpfen des Sommers errungen habe, die zerfallen von innen heraus. Das Leben wird insgesamt langsamer und es stellt sich die Frage, was bleibt? Was bleibt von dem, was ich im Sommer alles geschuftet habe? Hat die Arbeit des Sommers Früchte gebracht? War alles umsonst? War alles Einbildung? Manche Leute überfällt hier die Angst, den Halt zu verlieren. Der Herbst ist die Zeit des Zweifelns und Versagens. Wenn Gott mich jetzt nicht hält, dann hält mich nichts mehr. Es gibt viele Auslöser hierfür. Vielleicht Trennung vom Partner, also Zerbrechen von der Partnerschaft, Tod oder Krankheit eines lieben Menschen, vielleicht eine Erschöpfungsdepression, Arbeitslosigkeit oder auch andere Schicksalsschläge. So wie sich die Natur im Herbst zurückzieht, zieht sich auch ein Mensch in so einer Phase des Herbstes zurück. Er ist verletzt, er ist verloren und er ist resigniert. Was hier manchmal helfen kann, das sind so Psalmen oder vorformulierte Gebete. Wenn man was hat, was andere schon vor einem gedacht haben, die Worte von wem anders zu nehmen. Ich habe keine Worte mehr, aber ich sehe, andere waren schon mal in der gleichen Phase wie ich. Das kann helfen, das kann tragen. Herbst, das ist die Zeit des Zweifelns, des Leidens und des Verlassenseins. Das Ego ringt mit Gott und verliert ein ums andere Mal. Und dann, nach dem Herbst, da kommt der Winter. Im Winter kommt alles zur Ruhe. Alles Leben draußen kommt zum Erliegen. Alles wird ausgebremst, entschleunigt und das Leben findet überwiegend drinnen statt. Der Winter ist die Zeit der Besinnung, der Kontemplation. Was im Winter anspricht, das sind so eher die mystischen Stellen in der Bibel, Symbole und Bilder, die sich nicht sofort erschließen, wo man eine Weile vorstehen muss und sagen muss, was bedeutet das eigentlich? Was heißt das, was da steht? In Gottes Licht steht alles nebeneinander. Erfolg auf der einen Seite und Versagen auf der anderen Seite. Licht auf der einen Seite und Schatten auf der anderen Seite. Liebe auf der einen Seite und Angst auf der anderen Seite. der anderen Seite. Im Winter entdecke ich die Freiheit dessen, der nichts zu verlieren hat, aber dem alles geschenkt ist. Aus dem stummen Hilfeschrei nach Gott im Herbst wird im Winter das eine Wort Gottes, was meine Seele gesund macht. Vielleicht habe ich schon mal irgendwann Gottes Liebe zur Kenntnis genommen, vielleicht auch schon mal erfahren, aber erst jetzt, wenn sie wirklich zur existenziellen Erfahrung meines Herzens geworden ist, dann kehrt festlicher Glanz ein. Die Liebe Gottes erfahren, das ist der Winter. Ich möchte euch gerne mal anhand des Beispiels von Simon Petrus die Jahreszeiten des Glaubens näher bringen. Also Petrus, Simon, kennt ihr alle, ne? So alle, die so ein ganz kleines bisschen Bibelwissen haben. Simon war Fischer zur Zeit Jesu. Und Simon hat auch diese Jahreszeiten durchlebt. Er war in seinem Beruf als Fischer unterwegs, hat da irgendwie an seinem Boot rumgebastelt, hat vielleicht ein Netz geflickt, was auch immer. Und in Matthäus 4, ihr könnt die Bibel aufschlagen, wenn ihr einen habt, es gibt ganz viele Matthäus-Stellen jetzt. In Matthäus 4, Vers 19 steht, folgt mir nach. Da kommt Jesus vorbei und sagt, hey, Simon hat er gesehen und sein Bruder, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Hä? Es geht aber jetzt echt mal ein bisschen schnell, ne? Das ist Frühling. Da geht alles so einfach. Da kommt jemand vorbei und sagt, hey, lass uns machen und du sagst, ja super, machen wir. Alles klar, kein Problem. Petrus folgt einfach zusammen mit den anderen Jesus. Er beobachtet alles, was Jesus tut, wie und wen Jesus heilt, wie er das macht, was er so lehrt. Er hört genau zu, was Jesus alles erzählt. Und im Frühling, da geht alles so wie von selbst. Petrus ist immer ganz nah dran. Petrus ist so wie in der ersten Reihe. Er staunt und sieht und lernt. Petrus war nicht einer von dieser großen Volksmenge, die immer hinter Jesus hergerannt ist, sondern Petrus war einer von den 12, von dieser kleinen Gruppe, die immer direkt dran war. Aber schon in Matthäus 5, Vers 1 wird deutlich, dass die Jünger eine ganz besondere Stellung hatten. Da steht, Jesus sah die Volksmenge, stieg auf den Berg und als er sich setzte, damals setzte man sich, wenn man sprechen wollte, wenn man eine Rede halten wollte, als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann kommen die Seligpreisungen. Also die 12 Jünger traten zu ihm. Petrus hat also seinen persönlichen Ruf zur Nachfolge. Und er war bei allen Wundern von Jesus in der ersten Reihe, hat alles beobachtet und war dann auch noch in dieser besonderen Position, extra intensive persönliche Lehre zu kriegen. Und dann auch noch Matthäus 8, Vers 14, kommt Jesus so als Krönung noch zu ihm nach Hause und sagt, ach hier, deine Schwiegermutter ist ja krank. Nee, so geht das nicht. Und dann macht er die mal eben gesund. Also es hat auch noch Auswirkungen auf die Familie. Und dann, ab Matthäus 8, Vers 18, wird es langsam Sommer. Ganz langsam zeigt sich, dass Nachfolge auch anstrengend werden kann. Dass es Verpflichtungen gibt und dass Kämpfe dazugehören. Im Sommer fängt Jesus an und redet plötzlich vom Preis der Nachfolge. Wie Preis der Nachfolge, so war das aber nicht ausgemacht damals im Frühling, als du gesagt hast, folge mir nach. Ja, aber jetzt kommt's. Preis der Nachfolge. Da steht in Matthäus 8, Vers 20, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das heißt, kein Zuhause, kein Bett. In Vers 21 steht, erlaube mir, meinen Vater zu begraben. Und Jesus sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also, keinen gesellschaftlichen oder persönlichen Pflichten folgen. Dann, was gibt's noch im Sommer? Sturm. Da gibt's Stürme. Bisher war alles total easy und super toll, doch plötzlich sind die Jünger mit Jesus unterwegs im Boot. Es gibt einen riesengroßen Sturm und die Jünger werden panisch. In Vers 5 steht: Herr, rette uns! Wir werden sterben, wir kommen um. Was macht Jesus? Jesus steht auf, gebot den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Das ist Sommer. Hilfe, Herr, Hilfe! Ich werde sterben. Und Jesus greift ein und rettet. Was noch zum Sommer gehört, ist die Aussendung. Also das ist so, du hast jetzt ja eine Weile gelernt. Im Frühling hast du alles beobachtet, hast gesehen, hast die anderen gesehen, wie sie das machen, bist Jesus hinterhergerannt und jetzt sagt Jesus so. Und jetzt hast du genug gelernt, Ausbildung ist jetzt, erster Teil der Ausbildung ist beendet. Jetzt geht's mal hier zur Sache. Er rief, Matthäus 10, Vers 1, seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen als erstes mal Vollmacht. Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das heißt, Jesus gab ihnen Werkzeug an die Hand. Das ist schon mal gut. Und dann sagt er aber auch, dieses Werkzeug, das ist nicht einfach so ein Allzweckwaffe, sondern es gibt dafür ganz klare Regeln und Anweisungen und Verbote. Das ist interessant, wenn ihr das mal nachlest. Also Matthäus 10, Vers 1, er gab ihnen Vollmacht. Und dann Vers 5 bis 16 gibt es dazu die Anweisung, wie dieses Werkzeug zu gebrauchen ist. Nehmt kein Geld mit und nehmt kein Geld, wenn ihr da was lehrt. Und ihr sollt euch so und so verhalten und ihr sollt das und das machen. Und lest da mal nach, was da steht. Es ist nicht einfach so losrennen und dann ohne irgendwelche Einschränkungen heilen und Dämonen austreiben. Vers 26 steht, aber fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Habt keine Angst. Das gehört auch mit dazu. Ihr werdet Angst haben. Sonst müsste Jesus das nicht sagen. Wenn es keinen Grund gäbe, Angst zu haben, müsste Jesus nicht sagen, habt keine Angst. Ihr habt die Vollmacht, aber habt keine Angst. Zum Sommer gehört auch diese wachsende Beziehung zwischen Jesus und den Jüngern. Die Jünger haben dann also diese Macht geschmeckt, wissen jetzt, wie es ist, sind selber schon mal losgezogen und haben geheilt und alles. Und die ahnen, was möglich ist. Und mit diesem wachsenden Vertrauen, da begegnen sie auch Jesus, indem sie hinterfragen, was Jesus macht. Matthäus 13, Vers 10 steht, Jesus, sag mal, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Das wäre im Frühling nicht möglich gewesen. Jesus zu hinterfragen, da war alles nur toll. Und jetzt stehen sie da und sagen, Jesus, kannst du nicht mal, also rede doch mal Klartext. Musst du es so kompliziert machen? Die Jünger hinterfragen Jesus, die stellen ihm Fragen, weil sie was nicht verstehen. Und wie reagiert Jesus darauf? Ist er ärgerlich? Nein, er nimmt sie ernst, er nimmt diese Frage ernst. Und er antwortet auch wieder ganz ausführlich, 7 Verse lang. Weil es euch gegeben ist, alles zu verstehen, ihnen aber nicht. Deswegen rede ich in Gleichnissen. Jesus nimmt dich ernst mit deinen Hinterfragungen. Wenn du zu Jesus gehst und sagst, Jesus, ich verstehe nicht, warum du das machst, dann nimmt Jesus das ernst. Jesus will dir darauf eine Antwort geben. Ein weiterer wichtiger Punkt des Sommers ist die Identitätsfindung. In Matthäus 16, Vers 15 fragt Jesus, für wen haltet ihr mich? Erst sagt er, was denken die Leute, was ich bin? Und dann sagt er, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich? Und was sagt Petrus? Du bist Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und was antwortet Jesus darauf? Wisst ihr das? Kennt ihr die Stelle? Ja, genau. Genau, Menschen haben es dir nicht offenbart. Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn. Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Und ich sage dir auch, und wie geht es jetzt weiter? Ja, und dann? Direkt im Anschluss. Jetzt wird es nämlich spannend. und du bist Petrus. Also es steht vorher, du bist Jesus, du bist Christus, und dann antwortet Jesus und sagt, ja, und du bist Petrus. Du bist der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Das steht in Vers 18. Also im Frühjahr hat Jesus Simon zur Nachfolge berufen, Simon, um zu sehen und dabei zu sein und zu lernen. Und jetzt im Sommer, nach dieser Erkenntnis, wer Jesus ist, folgt der spezielle Auftrag, folgt diese ganz spezifische Aufgabe. Also nach diesem Prozess der Identitätsfindung, dass Jesus fragt, wer bin ich? Und Petrus sagt, du bist Christus. Da antwortet Jesus damit, dass er Simon seine Identität sagt. Und du bist Petrus. Sobald du weißt, wer Jesus ist, sagt er dir auch, wer du bist. Das gilt auch für heute. Sobald du weißt, wer Jesus ist, sagt er dir auch, wer du bist. Petrus weiß jetzt, wer er ist. Und direkt danach, nachdem Petrus so weit ist, dass er weiß, wer er ist, was seine Aufgabe ist, läutet Jesus behutsam die nächste Phase ein. Matthäus 16, Vers 21 steht, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Und hier beginnt der Herbst. Manche Gewissheiten von Petrus zerfallen. Etwas droht aus dem Ruder zu laufen. Wie? Jetzt, wo alles gerade so gut läuft, willst du nach Jerusalem gehen und leiden? Hallo? So war das aber nicht ausgemacht. Es geht hier nicht ums Leiden. Petrus versteht Gott und die Welt nicht mehr, wie man so schön sagt. Er versteht einfach nicht, was soll denn hier? Und er geht in Widerstand und sagt, Herr, das widerfahre dir bloß nicht. Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Jesus weist ihn total rüde zurück. Hast du es nicht verstanden? Petrus weiß, wer Jesus ist, nämlich der Christus, und er hat seine eigene Identität gefunden. Petrus, der Fels der Gemeinde. Aber plötzlich läuft es nicht mehr so rund. Vertrautes und mühsam Aufgebautes wird in Frage gestellt und wird erschüttert. Und in dieser Situation, jetzt im Herbst, da lehrt Jesus wieder über den Preis der Nachfolge. Aber diesmal auf einer noch viel tieferen Ebene. Und zwar geht es jetzt um Selbstverleugnung. Geht es nicht um so profane Sachen wie kein Bett und kein Zuhause. Es geht um Selbstverleugnung. 16, Vers 24 steht, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Im Herbst wird es schwer. Das Vertraute, das trägt nicht mehr. Gelerntes wird in Frage gestellt. Verleugnen bedeutet alles, was einen ausgemacht hat, und auch alle Bequemlichkeit und Ruhm und Macht vollkommen aufzugeben. Ein weiterer Punkt ist Selbstzweifel. Matthäus 17, 14 bis 21 wird beschrieben die Heilung des mondsüchtigen Knaben. Zu Jesus wird ein Junge gebracht, der häufig ins Wasser oder ins Feuer fällt. Und der Vater sagt hier, Jesus, pass mal auf, deine Jünger konnten den nicht heilen, aber es geht ihm so schlecht, mach du ihn doch gesund. Und Jesus sagt, ja, natürlich, ich mache ihn gesund und er heilt ihn. Wie lange muss ich noch bei euch bleiben, sagt er. Jesus bedroht den Dämon und er fällt aus, fährt aus. Daraufhin kommen die Jünger dann ganz alleine zu Jesus in so einer stillen Ecke und sagen, Psst, Jesus, erklär uns mal was. Das verstehen wir nicht. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konnten wir ihn nicht heilen? Diese bewährten Methoden, die sie vorher angewandt haben, die brachten keinen Erfolg mehr. Es hat doch sonst so gut funktioniert. Warum geht das jetzt nicht mehr? Die Jünger haben damit gerechnet, dass er gesund wird. Die hatten das schon erlebt. Und jetzt funktioniert es nicht mehr. Die sind überrascht. und sie sind frustriert. Und was sagt Jesus? Sagt er, ja, das ist auch jetzt ein besonders schwerer Fall gewesen. Da musste schon ein Profi ran. Das kann auch nicht jeder. Ist schon okay, ich habe euch trotzdem lieb. Das nächste Mal wird es bestimmt wieder klappen. Nee, sagt er nicht. Jesus antwortet auf die Frage mit einer ganz klaren Antwort. Er sagt in Vers 20, wegen eurem Unglauben. Den Jüngern mangelte es daran, dass ihre Erwartung nicht richtig in der Beziehung zu Gott verankert war. Wegen dem Unglauben. Auch ein Kennzeichen des Herbstes ist die Falle des Vergleichens. Matthäus 18, 1 bis 5 steht, zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Im Sommer haben die Jünger also zusammen gemeinsam gelebt, gearbeitet und nachgefolgt. Und jetzt im Herbst kommen die Fragen. Gucken mal so ein bisschen hin und her und in die Runde. Wer ist besser? Wer ist geistlicher? Wer ist disziplinierter? Wer singt lauter im Lobpreis? Wer hebt die Hände nicht hoch? Wer spendet mehr? Wer missioniert mehr? Wer betet am öftesten und am erfolgreichsten für Heilungen? Wer ist der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Ihr müsst wie die Kinder werden. Der ist der Größte, der sich selbst erniedrigt. Das heißt, du bist der Größte im Himmel, wenn du wie ein Kind von anderen abhängig bist. Wenn du Dinge annehmen kannst, stehen lassen kannst und wenn du bedingungslos vertrauen kannst, dann bist du der Größte. Es geht weiter. Etwas später passiert das, was nach Petrus Meinung nie hätte passieren dürfen. Sie gehen tatsächlich nach Jerusalem und Jesus wird gefangen genommen. Matthäus 26, 47 und folgende. Petrus überreagiert, wie er nun mal so ist, so ein impulsiver Mann war das. Der handelt also total spontan, zieht sein Schwert und haut dem Knecht des Hohenpriesters erstmal das Ohr ab. Weil so kann das nicht sein. So hatte er sich das nicht vorgestellt mit Jesus. Also er ist echt brutal in dieser Situation. Ich meine, wer von euch würde mal eben einfach so jemandem ein Ohr abhauen? Er ist vorschnell. Und er handelt auch entgegen allem, was Jesus sie so lange gelehrt hat. In diesem Wirbel der Ereignisse und der Emotionen vergisst Petrus alles. Er kann auch nicht glauben, dass das jetzt das Ende sein soll. Er ist verletzt davon und er ist fassungslos. Und aus dieser Situation, dieser Verzweiflung heraus, folgt dann der Tiefpunkt der Karriere von Petrus. Verleugnung. Matthäus 26, 69 bis 75. Da ist dann Jesus schon gefangen genommen worden und Petrus sitzt draußen im Hof und denkt die ganze Zeit, es kann nicht sein, es kann nicht sein, es kann einfach nicht sein. Wieso sitzt jetzt Jesus, mein Herr, den ich liebe, der sitzt jetzt da drin, ist gefangen genommen und den wollen sie umbringen? Er ist doch der Messias, er wollte die Welt retten. Und überhaupt, er wird jetzt sterben, es kann nicht sein. Und dreimal wird er von irgendwem angesprochen. Irgendwer kommt zu ihm und sagt, hey, ich kenne dich doch. Ich habe dich schon mal gesehen, du warst auch mit dem Jesus unterwegs. Und er sagt, war ich nicht. Dreimal sagt er das. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus erinnert sich daran, dass Jesus ihm das schon gesagt hat. Wenn der Hahn kräht, wirst du mich schon dreimal verleugnet haben. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Vers 75. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist der Herbst. Totale Verzweiflung. Alles liegt in Scherben. Gefallen und versagt und ausgelaugt. Das ganze Lebensmodell bricht auseinander. Alle Hoffnungen zerschlagen sich. Alles ist am Ende. C.S. Lewis sagt, unrichtige Denkmuster und oberflächliche Glaubenssätze sind ein wackeliges Kartenhaus. Je früher es in Trümmer sinkt, umso besser. Und nur Leiden kann das erreichen. Auf die Frage, warum eine solche Korrektur so schmerzhaft sei, antwortet C.S. Lewis, weil wir offenbar nicht fähig sind, Gott auf andere Art zu hören. Und es gibt von C.S. Lewis noch einen Text, den habe ich euch, den könnt ihr mitlesen, dann versteht man es leichter. 5 Sinne. Ein unheilbar abstrahierender Intellekt. Ein selektives Gedächtnis. Ein so zahlreiches Arsenal von Vorurteilen und Annahmen, dass ich sie nur zum kleineren Teil überprüfen kann, ja mir nicht einmal aller bewusst werde. Wie viel von der tatsächlichen Wirklichkeit lässt ein solcher Apparat durch? Es ist nötig, dass Gott solche falschen Ideen zerschlägt. Gott ist der große Bilderstürmer. Brigitte hatte vorhin den Eindruck, dass sie gesagt hat, wenn Gott an dein Herz klopft, dann lass los. Es tut weh, aber was du bekommst, ist so viel mehr. Das hat damit zu tun. Danach erst kann ein neuer Wunsch erwachen. Nicht meine Vorstellung von Gott, sondern Gott selbst. Nicht meine Vorstellung von Gott, sondern nicht Gott selbst. Nicht meine Vorstellung von Gott, sondern Gott selbst. Das ist das, was zählt. Nicht meine Vorstellung von Gott, sondern Gott selbst. Und das ist der Übergang zum Winter. Im Winter, alles kommt zur Ruhe. Es wird ausgebremst und entschleunigt. Jesus ist gekreuzigt und gestorben. Die Jünger verstecken sich aus Furcht vor den Juden an einem Ort, wo sie die Türen fünffach verriegeln, dass bloß keiner reinkommt. Dann gibt es aber einen allerersten Hoffnungsschimmer. Jesus ist auferstanden und wird von einigen Leuten gesehen. Aber Petrus wirkt trotzdem distanziert. Er ist zwar dabei, ein persönlicher Kontakt zu Jesus wird aber nicht erwähnt. Dann im Johannesevangelium wird weiter von Petrus berichtet. In Johannes 21, Vers 3 steht, dass Simon Petrus dann oder da am See von Tiberias mit den anderen Jüngern rumhängt und sagt, so Leute, wisst ihr was, ich gehe jetzt fischen. Und dann sagen die anderen, ja, ist gut, wenn du fischen gehst, dann kommen wir mit. Also back to the roots. Zurück zu den Wurzeln. Vielleicht meinte er, da er ja den Herrn verleugnet hat, er habe das Vorrecht verwirkt, ein Zeuge der Auferstehung zu sein und Jesus weiter nachzufolgen. Also nach all diesen Grenzerfahrungen, nach all diesem Zweifel und Versagen, will er zurück in sein altes Leben. Er will zurück in seinen alten Beruf, will wieder die alten Gewohnheiten aufnehmen, sein altes Umfeld, er will fischen. Macht er auch, geht fischen. Schippern sie auf dem See rum, werfen die Netze aus, wie sie es jahrelang gemacht haben. Und was macht Jesus? Der auferstandene Jesus? Er kommt zum See. Er kommt zum See und steht da, sieht seine Jünger, sagt, winkt bestimmt ein bisschen, sagt Hallo, er wartet da. Und dann sagt Jesus, kommt zum Frühstück. Total alltäglich. Jesus holt Petrus genau da ab, wo er jetzt ist, am See, in seinem Fischerboot. Er kommt in seinen Alltag, er kommt wirklich da ganz lebensnah in diese Situation, wo er gerade ist. Er will Gemeinschaft pflegen, er will einfach nur mit ihm zusammen sein und Beziehungen stärken. Meister Eckhart sagt, Gott ist ein Gott der Gegenwart. Wie er dich findet, so nimmt und empfängt er dich. Nicht als das, was du gewesen, sondern als das, was du jetzt bist. Hier ist kein Platz mehr für Versagen und Scham, für Kampf und Leid, für Regeln und Vorschriften und Gebräuche. Hier ist nur Jesus wichtig, nur er allein. Er lädt dich ein, ganz nah bei ihm zu sein, ohne Druck und irgendwelche Aufgaben. Er gibt dir Essen und er gibt dir Trinken. Er gibt dir Stärkung. In seiner Gegenwart wirst du gestärkt. Nachdem sie gefrühstückt haben und Petrus gestärkt ist, stellt Jesus dann die entscheidende Frage. Er sagt: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Er spricht ihn nicht mit Petrus an, was er vorher gemacht hat, mit diesem Namen, der seine Aufgabe verdeutlicht. Er sagt nicht Petrus, sondern er sagt Simon. Das ist kein Druck, keine Aufgabe. Er will zu ihm einfach so als Mensch kommen. Er will ihn da abholen, wo er ist. Jesus fragt nach dem, was wirklich zählt. Das, was wirklich und einzig relevant ist. Die einzige Grundlage, die tragen kann. Wie ist es mit deiner Liebe zu Jesus? Was antwortet Petrus? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Also entgegen diesem dreimal Nein der Verleugnung, ich kenne ihn nicht, wird hier das dreimal Ja der Liebe zu Jesus gesetzt. Das ist die Basis für alles andere. Liebst du Jesus? Lasst euch das fragen. Liebst du Jesus? Und nach diesem dreimal, ja, ich liebe dich, ja, Jesus, ich liebe dich, da wiederholt Jesus seinen Auftrag von Beginn, vom Frühling. Er sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Johannes 21, Vers 19. Das, was er schon im Frühling gesagt hat. Und hier beginnt dann der Jahresverlauf von Neuem. Wie eine Wendeltreppe. Du kommst immer wieder an gleiche Stellen, aber du bist trotzdem weiter, weil die Erfahrung, die du gemacht hast, die behältst du. Dieses Geschehen setzt Petrus wieder in seine Stellung als Apostel ein, die er durch seine Verleugnung hätte für immer verlieren können. Ich möchte euch einen kurzen Text vorlesen aus diesem Buch, Alles aus Gnade, von Brennan Manning, das ich mir geliehen habe. Und zwar geht es da um einen Bruder Dominik, der in einem Orden war, der kleinen Brüder, und der das Leben von dem Brennan Manning sehr stark geprägt hat. Und er schreibt also über diesen Bruder Dominik. Später erfuhr Dominik, dass er unheilbar an Krebs erkrankt war und bat um die Erlaubnis, von Saint-Rémy nach Paris ziehen zu dürfen, wo er Verwandte und Familienangehörige hatte. Er nahm eine Stelle als Nachtwächter in einer nahegelegenen Fabrik an und arbeitete fortan von 23 Uhr bis 7 Uhr, die Friedhofsschicht, was für diejenigen unter uns, die ihn kannten, nicht überraschend war. Man erzählt sich, dass Dominik jeden Morgen, wenn er von der Arbeit kam, in einen Park ging, der gegenüber von seinem Haus lag, wo sich die aufhielten, die die Gesellschaft als Abschaum bezeichnet. Säufer, Alte, Junge, Obdachlose, Versager. Mein guter Freund legte sich eine neue Gewohnheit zu. Er verteilte Süßigkeiten an die Schlimmsten unter ihnen, hörte ihnen zu und verließ sie dann immer mit einer guten Nachricht. Worte, die ich 100-mal gehört hatte. Jesus Christus ist verrückt nach dir. Er liebt dich so, wie du bist, nicht so, wie du sein solltest. Eines Morgens kam das Ende seiner Friedhofsschichten. Freunde fanden seinen leblosen Körper auf dem Boden in seiner Wohnung. Als Todesursache stellte man Herzversagen fest. Aber ich glaube, dass Dominik genau am Gegenteil gestorben ist. Sein Herz hat nicht versagt, sondern er hat es verschenkt. Er hatte sein ganzes Leben lang anderen ein Stück seines Herzens geschenkt. Ein gutes Wort hier, eine sanfte Berührung dort und immer eine Ermutigung. In Dominiks Tagebuch stand Folgendes als letzter Eintrag. Alles, was nicht die Liebe Gottes ist, hat für mich keine Bedeutung. Ich kann ehrlich sagen, dass mich nichts interessiert, außer der Liebe Gottes, die in Christus Jesus zu uns gekommen ist. Wenn Gott es will, wird mein Leben durch meine Worte und mein Zeugnis von Nutzen sein. Wenn er es will, wird mein Leben durch meine Gebete und Opfer Frucht bringen. Aber ob mein Leben von Nutzen sein wird, ist seine Sache, nicht meine. Es wäre unangemessen, wenn ich mir darum Sorgen machte. Glaube, der sich verändert. Das ist das Thema heute. Die Frage ist, was bleibt? Was bleibt denn, wenn sich alles verändert? Roland Werner hat geschrieben, das, was bleibt, ist die Bibel. Das ist das Buch, was ihn schon als er jung war, begleitet hat. Er hatte schon, bevor er Abi gemacht hat, in 3 Sprachen gelesen. Und in der Bibel steht in 1. Korinther 13, 12 und 13, denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und dann steht in Vers 13, was bleibt? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese 3. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Glaube verändert sich, aber in aller Veränderung, in allen Phasen, in allen Hochs und Tiefs, in Glück und Unglück, in Zuversicht und Verzweiflung, in geistlichen Strömungen und Stilrichtungen, da bleibt doch eins. Der Glaube, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, weil er uns liebt.